Deutschlandfunk. Streitkultur.
5 Uhr, guten Morgen, Radio DDR sendet Nachrichten. Über die Fortführung der Sozialpolitik sprach Volkskammerspitzenkandidat Joachim Herrmann, SED, in die Berliner Charité mit Ärzten, Schwestern und Studenten. Er hob hervor, dass sie sich mit immer größerer Wirksamkeit für die
Partei. Nein, meine Damen und Herren, Sie haben sich nicht verhört. Hier ist immer noch der Deutschlandfunk und zwar mit der Streitkultur. Mein Name ist Marco Bertolaso und ich bin im bürgerlichen Leben nicht Moderator, sondern Nachrichtenchef dieses Senders. Daher beschäftigt mich allerdings das Thema der heutigen Sendung sehr, die den Titel trägt: Die Zukunft des Journalismus, berichten oder eingreifen? Dass der Staat eingreift und die Medien lenkt, das will in unserer freien Gesellschaft nun wirklich niemand mehr. Als Beispiel für solche Zustände haben Sie gerade einen Ausschnitt aus den Nachrichten des DDR-Hörfunks aus dem Jahr 1980 gehört. Doch auch die privatwirtschaftliche Organisation kann bedenkliche Seiten haben. Der eine oder die andere von Ihnen mag jetzt zunächst an unsere Boulevardmedien denken, aber hören wir auch einmal bei Fox News rein.
They were almost certainly working for the FBI. So FBI operatives were organizing the attack on the Capitol.
Das war der berühmt-berüchtigte, ja, wie soll man sagen, US-Journalist Tucker Carlson. Hier vertrat der Mann die Ansicht, dass hinter dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar dieses Jahres nicht Trump-Anhänger oder Rassisten standen, sondern dass das Ganze vom FBI inszeniert worden sei. Als Absicherung gegen staatliche Propaganda, aber auch gegen parteiliche Meinungsmache kommerzieller Medien, hat sich im 20. Jahrhundert in Europa und den USA ein westlicher Informationsjournalismus herausgebildet, eine Art Kanon. Sein Leitwert heißt Objektivität. Eine eherne Regel ist die Trennung von Nachricht und Meinung. Das Ziel lautet in den von unzähligen Journalistenjahrgängen wiederholten Worten von Rudolf Augstein: sagen, was ist. An diesem westlichen Informationsjournalismus gibt es allerdings nun immer lautere Kritik. Die einen beklagen zu viel Negativität und Hektik in den Nachrichten. Sie empfehlen einen lösungsorientierten, einen konstruktiven Journalismus. Die anderen fordern eine weitergehende Neuausrichtung, also ein redaktionelles Engagement für Klimaschutz oder für mehr Diversität in ganz vielfacher Ausprägung. Braucht der Journalismus generell eine Haltung oder sogar Haltungen in vielen Einzelfragen? Ist all das geboten oder schon Aktivismus, um einen ebenfalls viel benutzten Begriff zu nennen? Darüber können wir heute sprechen mit Marin Urner und Florian Harms. Marin Urner ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie, aber auch Autorin und Mitgründerin von Perspective Daily, einem lösungsorientierten Online-Magazin. Und sie hat zuletzt zwei einschlägige Bestseller veröffentlicht, die da heißen Raus aus der ewigen Dauerkrise und Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Hallo Marin Urner.
Hallo Herr Bertolaso.
Schön, dass Sie dabei sind. Und dabei ist auch Florian Harms, der ebenfalls schon Bücher veröffentlicht hat. Davon übrigens eines über das kulinarische Arabien. Das habe ich, Herr Harms, stimmt das, bei der Vorbereitung der Sendung herausgegraben?
Ja, das stimmt. Da habe ich mich mit der arabischen Welt und ihrer Kochkultur beschäftigt. Hallo auch von mir.
Hallo, Herr Harms. Bekannt wurden Sie, wenn ich das sagen darf, der Sie im Nebensatz muss das auch sein, auch promovierter Islam- und Politikwissenschaftler sind. Bekannt wurden Sie aber eher als Chefredakteur eines Leitmediums, nämlich von Spiegel Online. Inzwischen sind Sie Chef bei tieronline.de, das zur Ströer-Gruppe gehört und derzeit Deutschlands meistgenutztes Infoportal ist, noch vor Bild, Fokus, Spiegel und anderen Größen des Medienmarktes. Wir haben es also hier mit einem Marktführer zu tun. Kurz noch von mir, bevor es richtig losgeht, zwei Transparenzhinweise. Marin Urner und Florian Harms sind mir zugeschaltet, während ich in der Kölner Kathedrale der Aufklärung sitze. Also nicht etwa im Dom, sondern im DLR-Funkhaus. Und wir zeichnen die Sendung aus organisatorischen Gründen vorab auf. Bei uns dreien ist es jetzt Freitagnachmittag, kurz nach 3:30. Zu Beginn der Diskussion bitten wir die beiden Gesprächspartner immer, ihre Position pointiert darzulegen. Marin Urner, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Sie kämpfen seit Jahren öffentlich dafür, dass sich einiges ändert im westlichen Journalismus. Was soll anders werden und warum?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, das kurz und pointiert zusammenzufassen, aber ich gebe mir die größte Mühe. Aus meiner Sicht ist tatsächlich das, was die Medien im Mittel betreiben, das wichtigste Instrument, um die Herausforderungen, vor denen wir im Kleinen und im Großen meine ich dann wirklich auch als Weltgemeinschaft stehen, zu vermitteln. Und die Frage ist jetzt einfach, wie bewusst machen sich die Medienschaffenden, also alle Menschen, die in den Medien arbeiten, diese Verantwortung? Und da sehe ich eigentlich das größte Defizit, dass diese Verantwortung eben nicht deutlich genug ist und auch vor allem nicht deutlich genug ist, dass sie damit die Gehirne von jedem einzelnen Rezipienten und jeder einzelnen Rezipientin verändern, wenn sie Informationen senden. Und dabei geht es mir eigentlich um zwei W-Fragen ganz stark, nämlich das Was und das Wie. Also auf der einen Seite stärker zu hinterfragen, was wird eigentlich berichtet? Das große Thema der Relevanz und vor allen Dingen auch das größte Versagen aus meiner Sicht der Medien der letzten Jahrzehnte, nämlich die Klimakrise nicht adäquat abzubilden. Und dann natürlich die große Frage des Wies. Und da kommt dann der konstruktive Journalismus zum Tragen beziehungsweise zum Einsatz, der im Zuge dieser ganzen W-Fragen noch eine obendrauf setzt beziehungsweise voranstellt. Und das ist die Frage des Was jetzt? Also wie wollen wir als Individuen, aber eben auch als Staat, als Land, als Weltgemeinschaft, als Europa, als was auch immer mit der Zukunft umgehen und wie wollen wir sie gestalten? Wenn wir das nicht fragen, dann frage ich mich, warum wir überhaupt Journalismus betreiben sollten.
Dazu gleich mehr. Vielen Dank für den Beginn. Jetzt Florian Harms zu Ihnen. Sie haben 2019 aus Anlass des Fälschungsfalls Relotius einen Text geschrieben mit der Überschrift Schluss mit der Featureitis, her mit den Fakten. Warum sind Sie ein Verfechter eines eher puristischen Nachrichtenjournalismus?
Weil ich der Überzeugung bin, dass es die wichtigste Aufgabe von Journalisten ist, die Menschen nicht zu erziehen, sondern nüchtern und präzise und ausgewogen zu informieren. Und in meinen Augen kommt eben erst das Berichten und dann das Einordnen und Erklären und allenfalls als dritter Aspekt dann vielleicht noch eine Meinung. Es gibt ja in der Bevölkerung tatsächlich ein relativ großes Misstrauen gegenüber den Medien. Also unser Image als Journalisten ist ähnlich schlecht wie das von Politikern. Und die Antwort darauf sollte in meinen Augen lauten, dass wir jetzt nicht noch weiter aufdrehen oder dass wir Aktivisten werden oder noch eine Meinung rausblasen, sondern dass wir erstens demütig sind und dass wir zweitens transparent arbeiten. Also in meinem Portal T-Online geben wir unter jedem Artikel die Quellen an. Und Sie haben es gerade schon gesagt, wir trennen eben wirklich ganz scharf zwischen Berichten einerseits und Meinungsbeiträgen andererseits, die wir auch immer klar kennzeichnen. Und dass wir drittens sehr offen mit Fehlern umgehen und sie auch transparent korrigieren.
Gehen wir doch gemeinsam mal zu einem konkreten Beispiel. Ich habe mich jetzt entschieden, ohne zu wissen, dass das auch die Richtung von Maren Ohner schon war, auf Journalismus und Klimawandel. Das erschien mir heute ganz geeignet, weil wir ja so kurz vor dem weltweit beachteten Gipfel von Glasgow stehen. Wolfgang Blau ist ein einflussreicher Digitaljournalist, ein Vordenker der Branche. Er gehört zu denen, die einen eindringlicheren Klimajournalismus verlangen und ein Medienversagen angesichts einer Überlebensfrage beklagen. Es gibt auch andere Stimmen, etwa aus der Fridays for Future-Bewegung. Ja, die wollen neue Rubriken oder gar Sendungen wie Klima vor acht statt Börse vor acht. Herr Harms, bei t-online.de habe ich ein Unterportal zur Klimakrise gefunden. Werden Sie dann irgendwann auch mal im Sinne von Wolfgang Blau so richtig in die Vollen bei dem Thema gehen?
Naja, insofern in die Vollen, als wir natürlich berichten über möglichst viele Aspekte der Klimakrise. Das ist schon klar, es ist ein relevantes Thema. Aber Journalismus ist eben auch immer ein Abbild der Gesellschaft. Und deshalb thematisieren wir auch ganz viele andere Themen. Und es kann auch durchaus mal vorkommen, dass wir einige Wochen nacheinander keine großartigen Berichte über die Klimakrise haben, weil dann vielleicht ein Thema wie Afghanistan oder die Bundestagswahl im Fokus stehen. Und das unterscheidet dann eben auch mein Bild, meine Haltung zum Journalismus von einem aktivistischen Ansatz, der davon ausgehen würde, dass man ein Thema immer in den Vordergrund spielt, um es eben prominent zu behandeln.
Maren Ohner, ich habe gelesen, dass Sie, also Sie haben sich auch mit dem Thema Journalismus und Klima auch öffentlich beschäftigt, dazu publiziert. Und da habe ich gelesen, Forderungen von Ihnen, die Menschen müssten auch dabei über die Medien stärker emotional angesprochen werden. Könnten Sie uns das erläutern?
Ja, also vielleicht auch direkt anknüpfend an den Vorwurf des Aktivismus oder diese Frage, welcher Journalismus denn jetzt Aktivismus sei und welcher nicht, weil da spielen dann die Emotionen natürlich direkt auch mit rein. Also aus psychologischer Sicht ist jeder Journalismus, nämlich jedes Senden von Informationen, Aktivismus. Weil wie ich schon eben in dem Eingangsstatement kurz versucht habe, auf den Punkt zu bringen, verändert halt jede Information, egal wie vermeintlich neutral sie ist und sei es nur das Ergebnis eines Fußballspiels, verändert die Menschen und beeinflusst ihr Weltbild. Und jetzt ist die Frage nach den Emotionen natürlich, wenn ich da fordere, emotionaler zu berichten, häufig so die Kritik dann, ja, aber das können wir doch nicht so emotionalisieren und wir müssen doch neutral bleiben und so weiter. Also das ist halt genau der Punkt, den ich meine, dass wir eben vor dieser Herausforderung stehen, dass wir alle Fakten auf den Tisch legend wirklich radikal, und radikal bedeutet in diesem Sinne die ursprüngliche Bedeutung, nämlich an der Wurzel fassend, an der Ursache fassend, unser Leben verändern müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir, und das meine ich mit der Verantwortung, uns als Medienschaffende überlegen müssen, wie schaffen wir das? Und das hat nichts mit Aktivismus zu tun, sondern einfach mit einem schieren Überlebenszweck, beziehungsweise der Frage, wollen wir eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben? Und das ist die Verantwortung.
Darf ich da kurz nachfragen, Frau Ohner? Sie sind ja Neurowissenschaftlerin und verstehen davon viel mehr als ich. Aber so ein emotionales Insistieren bei einem Thema, könnte das nicht auch das Gegenteil bei den Menschen auslösen, so eine Art Boomerang-Effekt, so wie ja beispielsweise auch das Trump-Bashing ihm möglicherweise Stimmen und Wahlsieg gebracht hat?
Also das, was wir eben beobachten, gerade bei der Berichterstattung zur Klimakrise, ist, dass das natürlich häufig negative Emotionen sind, weil wir zu Recht natürlich über die Katastrophen berichten, darüber berichten, was alles schon schief läuft und wo wir vielleicht unser Leben verändern müssen. Und das macht Menschen natürlich Angst. Und Angst ist natürlich definitiv eine sehr starke negative Emotion. So, und jetzt ist die Frage, was macht das dann? Und da komme ich wieder direkt zu der Verantwortung mit den Menschen da draußen, wenn sie eben in Angst und häufig gepaart mit Unsicherheit versetzt werden durch diese vermeintlich objektive Weitergabe der Informationen zu den Folgen der Klimakrise, wie wir sie bereits weltweit haben. Dann sorgt das eben nicht dafür, dass Menschen handlungsfähig sind, dass Menschen über die Zukunft nachdenken, sondern dann haben wir eher negatives Verhalten, nämlich zum Beispiel auf der einen Seite wenden sich dann Menschen ab. Also wir haben das Phänomen der News Avoidance auch sehr gut untersucht mittlerweile weltweit. Oder wir haben Menschen, die tatsächlich in psychische Probleme geraten. Also es gibt mittlerweile ein eigenes psychisches Krankheitsbild, die sogenannte Klimaangst oder Klimatrauer, also Climate Anxiety oder Climate Grief im Englischen, wo eben Menschen nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie sich einfach so hilflos fühlen. Und da beginnt eben diese Verantwortung und auch die Verantwortung ein, wenn wir das sagen, was ist, mal wirklich ernst nehmen würden, vollständigeres Bild der Welt zu geben, weil der Fokus auf das Negative im Mittel, und auch das ist sehr gut untersucht, ein zu negatives Weltbild bei den Menschen kreiert und sie, das, was ich gerade beschrieben habe, eben auch häufig hoffnungslos und oder passiv zurücklässt.
Ohne, jetzt wollen wir den Florian Harms wieder ins Gespräch mit reinnehmen. Herr Harms, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich das Gefühl habe, dass viele derjenigen, die fordern, dass mehr über das Klima berichtet werden müsse, ja eigentlich letztlich zu einer Verstärkung dieser Angst auch noch beitragen würden, weil wir ja die Klimakatastrophe in noch drastischeren Farben ausmalen würden. Wie reagieren Sie auf die Argumente von Maren Urner gerade eben?
Ja, ich glaube, da gibt es einen Punkt, der uns einfach in unserem Verständnis voneinander trennt. Denn die Verantwortung, die wir als Journalisten haben, liegt meiner Ansicht nach darin, umfassend zu berichten. Da sind wir, glaube ich, beide d'accord. Und da muss man auch klar konstatieren, da ist der Journalismus jetzt nicht jeden Tag auf der Höhe. Häufig ist das zu ausschnittartig oder es gelingt uns nicht immer, alle relevanten Aspekte und Akteure in den Scheinwerfer zu rücken. Aber die nächste Frage, sollten wir dann auch Partei ergreifen? Also Maren Urner hat gerade gesagt, wir haben eine Verantwortung, dass wir unser Leben verändern müssen. Da sage ich ganz klar nein. Das ist nicht meine Verantwortung als Journalist, die Menschen zu erziehen und davon zu überzeugen, dass wir kurz vor der Klimakatastrophe stehen und wir deshalb alle unseren Lebenswandel ändern müssen und weniger Fleisch essen und weniger fliegen. sondern meine Verantwortung als Journalist ist es, zu berichten über politische Prozesse, auch über Aktivisten auf der Straße und natürlich auch über wissenschaftliche Phänomene, die sich damit beschäftigen, insofern ein gesamtstimmiges Bild zu zeichnen, aber eben nicht selbst mit der Haltung in jeden meinen Bericht hineinzugehen, ich erziehe jetzt meine Leser, damit sie verdammt nochmal begreifen, dass wir eine Klimakatastrophe vor uns haben.
Das ist halt das große Missverständnis, was ich meinte mit dem Aktivismus. Also es ist sowieso nicht möglich, eine neutrale Information weiterzugeben oder zu sagen, ich berichte nur. Und ich mache es mal ganz einfach an dem Beispiel. Wir hatten ja gerade die dritten P-Papers, sage ich mittlerweile, also die Pandora Papers, ja, nach den Panama und Paradise Papers. Und die Frage ist ja, jetzt können wir sagen, okay, wir haben ja nur berichtet oder die Journalisten, die darüber berichtet haben, Journalistinnen, haben ja nur gezeigt, was da passiert ist und haben dargestellt, wie viele Menschen wer und so weiter da entsprechend Gelder veruntreut hat oder in irgendwelchen Steueroasen ausgelagert hat und so weiter und so fort. Ja? Und dann können wir sagen, ist ja ein einfaches Berichten. So einfach ist es aber eben nicht, weil nur weil die Menschen, die diese Arbeit auf journalistischer Ebene geleistet haben und damit in die Öffentlichkeit gegangen sind oder an die Öffentlichkeit, haben ja eine gewisse Wertvorstellung. Und die Wertvorstellung ist, zu sagen, es ist falsch, sich so zu verhalten. Sonst könnten sie, beziehungsweise würden sie ja gar nicht darüber berichten, beziehungsweise würden anders darüber berichten. Und genau das Gleiche gilt bei Themen wie der Klimakrise auch. Und ich verstehe einfach nicht, ich meine es wirklich ganz ernst, ich verstehe einfach nicht mehr, wie in so vielen Redaktionen und Köpfen und Debatten und Diskussionen immer noch dieses Argument des Aktivismus quasi ja vorgebracht wird und damit das Klimathema auf so eine andere Ebene im Vergleich zu anderen Themen gestellt wird, wo völlig klar ist, hier ist das genauso ein Aktivismus, wenn wir Aktivismus definieren, im Sinne von Werte zu haben. Weil ich kann nur über eine Sache berichten, weil ich bestimmte Wertvorstellungen habe und damit sage, A, in erster Linie dieses Thema ist wichtig und wie ich dann darüber berichte, im Sinne von, ist das gerade Steuerhinterziehung oder nicht, spiegelt meine Werte wieder. Und genau das gleiche Bild wie beim Thema Klimakrise auch. Da geht es nicht darum zu sagen, ich erziehe euch jetzt und sage, ihr dürft kein Fleisch mehr essen. Also die einzelnen Verhaltensänderungen, das sind natürlich gesellschaftliche, politische Prozesse, die wir ausdiskutieren und aushandeln müssen als Gesellschaft auf den verschiedenen Ebenen. Das ist nicht die Rolle, die ich dem Journalismus zugestehen möchte oder geben möchte, sondern es geht einfach darum, wirklich ein vollständiges, aber eben natürlich immer wertbezogenes Bild zu vermitteln, weil anders geht's gar nicht.
Jetzt ist es ja so, dass wir im westlichen Journalismus, so wie Maren Ohner das angedeutet hat, ja nicht grundsätzlich wertfrei agieren. Es gibt so eine Art DNA, die auch für Redaktionen gilt, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Herr Harms, könnten Sie sich so eine Erweiterung um ökologische oder vielleicht sogar um soziale Fragen vorstellen? Aber wer sollte das denn entscheiden? Der Bundestag, eine Redaktionskonferenz, die User?
Das ist genau der Knackpunkt. Wer sollte die Macht haben, uns Journalisten vorzuschreiben, wie wir jetzt zu berichten haben? Ich kann mir sowas für meine tägliche Arbeit schlicht nicht vorstellen. Und ich möchte auch nicht in einem Medium arbeiten, das gibt es ja zum Teil in Deutschland, das eine ganz klar interessengeleitete Agenda verfolgt. Also man kann das ja mal sagen. Die Bild-Zeitung beispielsweise hat in ihrem Redaktionsstatut stehen, dass man bei der Berichterstattung über den Nahostkonflikt, ich sage es jetzt mal verkürzt, für Israel Partei ergreift. Und das ist nicht vereinbar mit meinem tatsächlich dann sehr neutralen Bild des Journalismus. Und ich verstehe, Maren Ohner, wenn Sie sagen, der Begriff des Aktivismus ist da schwer zu greifen. Aber ich finde, man kann es eben ganz einfach machen. Natürlich wählen wir Themen aus. Und natürlich kann man auch fragen, finden wir immer die richtigen Themen? Aber wenn wir dann ein Thema haben, ist es für mich schon ein gravierender Unterschied, ob ich als Journalist mich bemühe, das gesamte Thema erst einmal neutral darzustellen, die Fakten zu berichten und dann einzuordnen und dann vielleicht noch in einem separaten Format auch eine persönliche kommentierende Haltung dazu entwickeln. Oder ob ich eben von vornherein mit der Haltung herangehe, ich weiß eigentlich schon, was ich davon halte von diesem Thema und ich möchte den Lesern eigentlich eine gewisse Botschaft transportieren. Ich halte es tatsächlich sehr mit dem österreichischen Schriftsteller Alfred Polgar. Der hat den schönen Satz gesagt, die Presse hat auch die Aufgabe, das Gras zu mähen, das über etwas zu wachsen droht. Und deshalb beginnen eben Journalisten für mich ihre Arbeit nicht mit einer Meinung, sondern mit Recherche und Fakten. Sie tragen Informationen zusammen, beleuchten Aspekte eines Themas und stellen sich immer die Frage, cui bono? Also wer profitiert von einer Entwicklung? Und wenn man so arbeitet, dann wird man gar nicht umhin kommen, als immer wieder festzustellen, es gibt nicht eine klare Haltung bei jedem Thema, sondern meistens ist das sehr differenziert.
Auf der Schlussgeraden habe ich mich gerade gefragt, ob wir eigentlich mit dem, was wir bisher diskutiert haben, an der richtigen Stelle angesetzt haben, also bei den Anbietern der Information. Müssen wir nicht mehr auf die Bevölkerung schauen, deren Medienkompetenz insbesondere bei den digitalen Angeboten scheint, wenn man den Studien trauen kann, gering zu sein? Was denken Sie? Vielleicht Maren Urner zunächst.
Ja, ich halte ja nicht viel davon, die gegenseitige Schuldfrage immer so von entweder den Journalismus versus der Bevölkerung hin und her zu schieben, sondern eigentlich beide Seiten, in dem Fall tatsächlich genau zwei Seiten, meistens gibt es ja mehr als zwei, aber hier die zwei Seiten zu betrachten. Und zwar auf der einen Seite haben wir, genau wie Sie auch gesagt haben, schon jetzt sehr stark auf die Medienschaffenden geschaut. Aber natürlich ist das nicht die einzige Verantwortung, weil zu Recht gibt es ja nicht nur, ich sag mal, Klagelieder über die Medienkompetenz, sondern auch das sogenannte Klickverhalten, gerade im Online-Bereich. Ne? Was wollen die Menschen? Ja, sie wollen ja die negativen, reißerischen Schlagzeilen und so weiter und so fort. Sondern da dann eben auch zu schauen, ja, was kann denn jede und jeder Einzelne bei sich anfangen und tun, um eben ja besser informiert zu sein und vielleicht auch, ich nenne es ja gerne, eine bessere Medienhygiene zu entwickeln. Und ich denke, da spielt natürlich Bildung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also gerade wenn es auch so um das Erkennen zum Beispiel von Fake News, Desinformation und so weiter geht. Und da gibt es tolle Programme und Projekte, vor allem voran in Finnland, die da tatsächlich Spitzenreiter sind. Aber natürlich auch alle Erwachsenen, wo, genau wie Sie richtig zitiert haben, Herr Bertolaso, es die entsprechenden Studien zu gibt, dass es da mit der Medienkompetenz auch häufig nicht so weit her ist. Und da, denke ich, brauchen wir eben auch eine größere gesellschaftliche Debatte über die Verantwortung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, sich entsprechend zu informieren und natürlich auch ja, Informations- und Denkkompetenz. Das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt vielleicht, aber kritisches Denken wirklich zu üben, zu praktizieren und diese Demut, von der wir ja auch eben schon aus journalistischer Sicht gesprochen haben, für sich selbst zu entwickeln. Also Demut, ich sage natürlich gern vor dem eigenen Gehirn und den Funktionsweisen, die dann auch manchmal dafür sorgen, dass wir so zum Beispiel aus diesen Klicken nicht rauskommen, dass wir dann noch abends im Bett lange mit Social Media rumdaddeln, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut. Alle solche Dinge.
Florian Harms, Medienkompetenz.
Ja, Frau Urner, ich muss gestehen, ich bin gerade zusammengezuckt bei dem Begriff Medienhygiene. Das erinnerte mich wieder an das, was wir eingangs gehört haben, also aus einem totalitären System. Damit hätte ich Schwierigkeiten. Aber der Begriff Medienkompetenz ist sehr gut und richtig, denn ich habe schon den Eindruck, dass große Teile der Bevölkerung zumindest mal kein grundlegendes Verständnis mehr haben, wie Journalisten eigentlich arbeiten. Viele Menschen sind heute in meiner Beobachtung overnewed but underinformed. Ein schöner Satz des britischen Schriftstellers Aldous Huxley. Also sie werden überschüttet mit Informationen auf ihrem Smartphone, aber sie blicken gar nicht mehr so richtig durch, was denn jetzt wichtig ist und was die Dinge bedeuten. Und hinzu kommt, viele Menschen, und Frau Urner, das haben Sie, glaube ich, gerade sehr richtig gesagt, nutzen dann eben zum Beispiel die sozialen Medien und lesen so im Stream von Facebook oder Twitter, wo ja alles durcheinander gewürfelt auf die Leute einprasselt. Und dann können die Menschen eben nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt ein Bericht und was ist ein Kommentar? Und was ist auch jeweils der Grund, warum etwas ein Bericht oder ein Kommentar ist und was verbindet sich damit? Und deshalb bin ich der Überzeugung, wir Journalisten und Journalistinnen haben wirklich auch die Verantwortung, uns zu erklären, wie wir arbeiten, warum wir jetzt einen Kommentar so schreiben oder warum wir einen Fehler gemacht haben und was daraus folgt.
Der Name Huxley deutet ja an, dass das Thema, über das wir uns heute unterhalten haben, schon länger in der Welt ist und uns noch länger beschäftigen wird. Daher zum Ende dieser Sendung eine Frage jeweils an Sie beide mit der Bitte um eine wirklich kurze Antwort. Ich fange an bei Maren Urner. Wie würden Sie von der großen publizistischen Macht Gebrauch machen, stünden Sie wie Florian Harms an der Spitze eines so reichweitenstarken Mediums?
Und das soll ich jetzt kurz beantworten?
Das Wichtigste.
Ich glaube, da möchte ich lieber mit Florian Harms unter vier Augen drüber sprechen. Ich wollte gerade sagen, da möchte ich lieber mit Florian Harms oder seinem Team unter vier oder x Augen sprechen.
Das lasse ich als Antwort natürlich gelten und gehe jetzt zu Ihnen über, Herr Harms. Was würden Sie in den Vordergrund stellen, wenn Sie wie Maren Urner an der Uni künftige Journalistinnen und Journalisten ausbilden würden?
Also das, was Frau Ohner ja dankenswerterweise schon tut, kritische Fragen stellen. Also wir Journalistinnen und Journalisten sind darauf angewiesen, dass wir kritisch hinterfragt werden. Und da kommen viele interessante und auch neue Aspekte aus der Wissenschaft. Und das zeigt ja, dadurch, dass wir heute darüber diskutieren, komme auch ich wiederum ins Nachdenken. Und das ist doch schön und richtig.
Und möglicherweise sind ja auch die Menschen, die uns jetzt gerade zugehört haben, zum Nachdenken gekommen. Und wir drei, so glaube ich, kann ich für uns alle sagen, würden uns sehr darüber freuen, wie wir uns generell auch für Ihr Interesse an der heutigen Ausgabe der Streitkultur bedanken. Im Deutschlandfunk geht es nun weiter mit Kultur heute. Wir wünschen Ihnen ein gutes Wochenende.